Wir treffen uns hier im Filmstudio und das ist so ein bisschen wie eine Zeitreise für dich, habe ich eben schon gemerkt, als du die Treppe runtergekommen bist.
Ja, absolut. Denn tatsächlich habe ich, bevor ich Essen 1998 verlassen habe, in der Nachbarschaft gewohnt und das Filmstudio war tatsächlich so ein bisschen ein Pflichtprogramm. Also alles, was dort angelaufen ist, da habe ich dann auch immer voll drauf vertraut. Das schaust du dir auf jeden Fall an. Vielleicht habe ich mal ein, zwei Filme auch mal ausgelassen, aber ich kam hier immer runter und habe mir das angeschaut, was immer in diesen schönen Zeitungen, die hatten ja so eine wie auf Zeitungspapier gedrucktes Programm und es war einfach fast meine Hauptlesequelle damals. Also ich war eigentlich immer hier, habe mir meinen Stempelpass, gab es da früher immer voll machen lassen und beim 10. Mal oder so kam man dann umsonst rein. Und ja, jetzt sitze ich wieder hier und mit der Aussicht, dass ich gleich dort oben stehe.
Das war während der Studentenzeit, groß geworden bist du in Überruhr. Aber zur Studentenzeit hier in Rüttenscheid, in der Clara-Straße, da gab es schon die ein oder andere Party, habe ich gehört?
Ja, das gehört dazu. Nicht mal, also ich war ja damals vor allen Dingen auch mit meiner Band noch, Marilyn's Army, unterwegs. Und ja, entsprechend groß war dann auch ein Bekanntenkreis. Und hier in Rüttenscheid gab es viele interessante Clubs damals, auch dann im Girardet-Zentrum. Das wechselte oft und ja, da war dann eigentlich, war ich auch froh, dass ich nicht immer von Überruhr hier anreisen musste, um hier die Abende zu verbringen.
Von Essen ging es für dich nach Hamburg, nach Berlin, nach München. Ist Essen immer noch so ein bisschen zu Hause für dich?
Ja, das bleibt natürlich einfach aufgrund der alten Freundschaften, die man hier hat.
Jetzt bist du schon ein paar Tage wieder in Essen. Wenn du da Freunde triffst und die fragen, wie ist es, was sagst du?
Ja, denen muss ich immer erklären, dass es nicht ganz so schlimm ist, in München zu wohnen, denn die Vorbehalte von Essenern gegenüber Bayern, dass ich kann es auch gut nachvollziehen, ich hatte eben die gleichen Vorbehalte, aber so ein kleines Beispiel, der Taxifahrer, der mich nach Überruhr gebracht hat, dem habe ich gesagt, oh, ist ja ganz schön, mal wieder hier zu sein, und dann hat er gesagt, ja, ist klar, ne? Ist auch schöner hier, und man sagt, ja, ist noch nicht Common Sense in der Republik, dass Essen viel schöner als München ist, aber ich mochte das Selbstbewusstsein, dass er sagt, ja klar, ist auch so. Und ich habe natürlich wiederum andererseits in München mit den Vorurteilen gegenüber dem Ruhrgebiet zu kämpfen und bin jetzt sehr froh, dass ich auch in unserem aktuellen Stück kommt nämlich ein Ruhrpötter vor. Also was man heute Abend im Filmstudio sehen wird, eigentlich die Hauptrolle ist von einem Ruhrpötter besetzt. Das ist nicht für heute Abend, das ist immer so, aber heute habe ich natürlich ein kritischeres Publikum, ob ich den Dialekt noch gut hinkriege.
Unterwegs warst du ja in 35 Ländern auf 4 Kontinenten. Ist denn der Humor überall gleich?
Nein, gar nicht. Also für mich ist das ja auch eine Geschichte, mit deutschen Texten in Ländern aufzutreten, wo kein Mensch ein Wort Deutsch spricht. Ich werde dorthin eingeladen auf Lyrikfestivals, weil ich halt doch schon einige Bücher veröffentlicht habe. Und ich gerade in Ländern, die wir Entwicklungsländer nennen, ist es natürlich toll für die, wenn die sagen können, wir haben jemand aus Deutschland da, der schon etliche Preise gewonnen hat und viele, viele Bücher veröffentlicht hat. Ich werte in dem Augenblick so ein Poesiefestival auf. Für mich ist es dann wiederum toll, ich bereise ein Land, was ich noch nie gesehen habe, mit ganz anderen Möglichkeiten, weil man, wenn man mit Einheimischen dann unterwegs ist, in der Kleinkunstszene eines Landes, also Beispiel in Indien, war ich in Läden, da kommt man ja gar nicht, die findet man gar nicht. Und die sind aber dann letztlich, betritt man dann in Mumbai eine Kleinkunstbühne und sieht so die Einrichtungsgegenstände, mit denen sie das so individuell aufhübschen und denkt so, das sieht genauso aus wie ein Szene Café in Berlin und die ticken eigentlich alle gleich und ich suche dann für solche Gelegenheiten Text raus, die vor allen Dingen über die Lautmalerei und über den Rhythmus funktionieren und dann ist das für die Zuhörenden, ist es einfach so wie ein Musikstück mit Worten und das funktioniert für so 2-3 Minuten natürlich auch als etwas, worüber sie neugierig sind. Worüber ich da rede, weiß dann kein Mensch.
Aktuell passiert ja in Deutschland und der Welt sehr viel. Wie viel findet sich davon heute Abend auf der Bühne wieder?
Ja, wir machen jedes Jahr sozusagen oder alle anderthalb Jahre machen wir ein Stück, was als Parabel politische Situation, die gesellschaftliche Struktur widerspiegelt. Das ist dann schon sozusagen auf diese anderthalb Jahre, auf das, was bis dahin wichtig war oder als Wichtigstes hochspielte. Aber wir müssen natürlich immer den aktuellsten Begebenheiten auch irgendwie entsprechen. Wir sind politisches Kabarett. es ist ein Luxus, so etwas zu haben. Dann sozusagen eine Reflexion dessen, was gerade so passiert in der Welt, auf der Bühne zu sehen und darüber lachen zu können. Da haben wir schon den Anspruch, dass wir möglichst schnell Sachen aufgreifen und ins Stück einarbeiten. Wir können natürlich nicht Tag für Tag ein neues Stück schreiben. Aber es kommt jetzt auch schon Trump und die Ampel-Gehampel-Schaltung kommt auch darin vor. Das bauen wir dann sehr schnell eigentlich ein und hoffen dann immer, dass wir uns auf der Bühne an die aktuellste Version erinnern, weil man natürlich die Sachen, die man schon oft gespielt hat, die sind dann ein bisschen tiefer im Gedächtnis. Das muss man dann schnell sich drauf schaffen und vor allen Dingen mit den anderen beiden absprechen. Ich werde an der Stelle jetzt zwei Zeilen mehr machen.
Parallel laufen ja jetzt auch schon die Vorbereitungen für den kabarettistischen Jahresrückblick. Der ist in 4 Wochen dann bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Rattet es da bei dir die ganze Zeit im Kopf, was man da möglicherweise machen könnte?
Ja, vor allen Dingen habe ich mir noch gar nicht so richtig ins Bewusstsein gemacht, dass es schon in 4 Wochen so weit ist, daran, dass du mich jetzt erinnert. Also ich mache selber so Monatsgedichte. Das heißt, ich werde jeden Monat mit einem Gedicht abarbeiten. Bin da jetzt gerade am Oktober dran. Weiß aber natürlich auch schon, oh Gott, der November, der hat es jetzt schon in sich und der ist erst zu 2/3 rum. Also da, das könnte ein längeres Gedicht werden. Und dann muss ich natürlich noch bis am 18. Dezember haben wir dann Premiere, bis zum 18. Dezember halt auch noch den 18. Dezember bis 16 Uhr, der muss auch noch mit rein. Also so aktuell muss man sein beim politischen Kabarett, weil man das den Leuten auch schenken will als Gefühl. Wenn du dir das anschaust, dann bist du wirklich auf dem Stand der Dinge und du kriegst zu allen Dingen einen Kommentar und machst dir natürlich deine eigenen Gedanken dazu, ob du der Person auf der Bühne zustimmst oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer eine humoristische Herausforderung.
Jetzt ist das in München bei euch etwas ganz anderes, als jetzt hier vor so einem Saal zu spielen, stelle ich mir vor.
Ja, in München ist tatsächlich so eine Sache, ein neues Ensemble für die Lach- und Schieß ist gefunden worden. Das ist Titelseitenthema in den Zeitungen. Also man muss sich das auch so vorstellen, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist in der Stadt so wichtig, dass man dort Leute im Publikum sieht, wie die Kessler-Zwillinge, Paul Breitner, alle Leute wollen das aktuelle Stück der Lach und Schieß sehen. Dementsprechend spielen wir das auch im Deutschen Theater, um überhaupt die Menge an Interessenten befriedigen zu können, weil wir können ja nicht immer spielen. Und gleichsam ist es aber auch so, wir möchten den Namen der Lach- und Schießgesellschaft wieder auch im Rest der Republik wachrufen. Das ist doch schon sehr lange her. Das merkt man, also es gibt ältere Generationen, die sofort sagen, weil ich lach und schieß. Und meine Mutter konnte gar nicht glauben, dass ich da in einem Ensemble gelandet bin. Die hat immer gefragt, so, ja, aber wie viele Ensembles gibt's denn? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt nur eins und ich bin da drin. Und das war sie ganz überrascht drüber, weil sie wusste das schon, aber dachte so, es gibt 10 Ensembles und in einem spielt mein Sohn mit. Und dass es nur 3 Leute gibt, die das gerade repräsentieren, das war ja gar nicht klar. Und in München, da füllen wir immer alle Häuser, aber wir wollen halt auch in andere Städte und das funktioniert mal super. Mal gibt es anscheinend wenig Leute, die sich dran erinnern. Dann kommen dann nur 100 Leute. Heute sind auch noch längst nicht alle Karten verkauft und das ist natürlich mein persönlicher Ansporn. Also in meiner Heimatstadt will ich natürlich, dass die Hütte voll wird. Also bitte da sich aufmachen, denn ich sehe gerade, hier sind sehr viele Plätze im Filmstudio. So viel hatte ich gar nicht in Erinnerung. Die müssen wir jetzt irgendwie noch vollkriegen gemeinsam.